Podcast. Theresa Sickert, Trackback.
Herzlich willkommen im hörbaren Internet. Die Show mit Internet und so, die hört ihr hier gerade bei Fritz. Und wir wollen heute unter anderem über den YouTube Music Award sprechen, der im November stattfinden wird. Außerdem geht's um den Pressekompass, ein News-Aggregator, könnte man sagen, der etwas anderen Art. Außerdem geht's auch noch um Offline-Mobilisierung, also wie man Leute, die online eine Petition starten, dann tatsächlich auch nochmal auf die Straße kriegt, beziehungsweise deren Mitzeichner auf die Straße bekommt. Und wir werden mal gucken, was das eigentlich mit dieser komischen Generation Y auf sich hat, warum da alle immer über die meckern und warum das vielleicht auch alles gar nicht stimmt. Das hier die nächsten 2 Stunden bei Trackback.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Schaffen es jede Woche ein paar Links, die wir ganz interessant fanden und denken so, ja, die könnten euch auch interessieren. Diese Woche ist große Rate- bzw. Voting-Show. Was genau dahinter steckt, das weiß Wayne Schlegel.
Ihr wisst das, Katzenbilder gehen eigentlich immer. Können sie aber auch Kunst in den unterschiedlichsten Formen ausstechen? Die Website Better Than Kittens macht die Probe aufs Exempel und zeigt ein süßes Katzenfoto neben anderer Kunst und ihr müsst voten, was ist besser. Ihr werdet selber überrascht sein, wie oft ihr das Kätzchen klickt. Bislang haben sich nur ganz wenige andere Bilder gegen die Miezen durchsetzen können. Die könnt ihr euch in der Hall of Fame anschauen. Auf IkeaOrDeath.com müsst ihr euch auch zwischen 2 Varianten entscheiden. Ikea, das ist das blau-gelbe Einrichtungshaus mit den nordischen Namen für seine Möbel. Death steht für Black Metal, laute Gitarrenmusik, bei der dazu noch einer schreit. Ihr glaubt, das hat nicht viel miteinander zu tun? Oh doch, die Namen von Ikea-Möbeln und Black Metal-Bands klingen zum Verwechseln ähnlich. Zum Beispiel Vizio, Regal oder Band. Auf IKEA or Death könnt ihr mitraten und es herausfinden. Diese Woche ging das amerikanische Online-Magazin Huffington Post auch in Deutschland an den Start. Weil die HuffPo in den Staaten so erfolgreich ist, waren die Erwartungen zum Start am Donnerstag dementsprechend groß. Als das Magazin dann online war, gab es vor allem eins: viel Häme. Die Satire-Seite Der Postillion stellte daraufhin sein gesamtes Layout im Stile der Huffington Post um und bekam damit sogar mehr Klicks als das Original. Mittlerweile erstrahlt Der Postillion wieder im gewohnten Layout. Kater.info hat diese kleine Satire-Sternstunde aber gesichert. Wo geht man hin, wenn man kein Dach mehr über dem Kopf hat? Ins Internetcafé. Was für einen Moment lustig klingt, ist bitterer Ernst. Die Berliner Obdachlose Astrid hat genau das an ihrem ersten Tag auf der Straße getan. Über das Netz fand sie die Bahnhofsmission und mit Google Maps den Weg dorthin. Astrid blieb im Netz und fing an, dort Geschichten zu schreiben. Das Internet wurde im Gegensatz zur Offline-Welt ein Ort, an dem sie gebraucht wurde. Die ganze Geschichte könnt ihr in dem Artikel der jungen Journalistin Angela Gruber auf Zeit Online nachlesen. Nicht nur für Obdachlose bietet das Netz ein Zuhause, sondern auch für Menschen, die dort, wo sie leben, kein soziales Netz aufbauen können. So ging es auch dem Blogger Herr Samsa. Aufgewachsen in der Provinz wurde er gehänselt, fand keinen Anschluss, weil er anders war als die meisten aus seinem Dorf. Und dann kam das Internet. Endlich lernte Herr Samsa Menschen kennen, die ihm ähnlich waren. Bis er zum Studium wegzog, war das Netz sein Rettungsanker. Auf kleiner3.org hat er seine Erfahrungen von damals verbloggt. Auch für den Blogger des Blogs Geistig Krank hat das Internet eine wichtige Bedeutung. Denn hier schreibt er über seine Erfahrungen als Kind und Erwachsener bei den Zeugen Jehovas und versucht so seine Vergangenheit aufzuarbeiten. Denn der Blogger ist ausgestiegen und gilt seitdem in der Sprache der Sekte als geistig krank. Daher der Name des Blogs. Geistig krank gibt einen persönlichen und ungeschönten Einblick in das Leben in der Sekte, den ihr sonst nicht so bekommt. Sehr lesenswert.
Und vor allen Dingen auch sehr hörenswert, denn in der nächsten Woche werden wir mit dem Blogger von Geistig krank auch hier nochmal bei Trackback sprechen. Also ich lege euch jetzt schon mal ans Herz, hört auf jeden Fall auch in der nächsten Woche hier wieder rein. Und ansonsten geht ihr einfach mal ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de, denn da gibt's alle Links zu den Linktipps, die ihr gerade gehört habt. ständig überflutet mit Informationen und ihr habt kein Gefühl mehr dafür, was ihr eigentlich noch wissen müsst, wissen könnt und wo ihr überhaupt noch wissen sollt, was relevant ist. Denn ständig geistern um euch rum Informationen über Fernsehen, über das Netz, über das Radio, alles Mögliche. Thema der letzten zwei Wochen war zum Beispiel Lampedusa, diese Mittelmeerinsel, wo immer wieder Flüchtlinge aus Afrika ankommen und vor der letzte Woche leider mal wieder ein Flüchtlingsboot gesunken ist. Und seitdem wird wieder viel über Flüchtlingspolitik diskutiert. Wäre doch ganz gut, wenn ihr so eine Art Kompass hättet, der euch durch die ganzen vielen Positionen und Themen und Artikel dazu im Netz mal durchnavigieren würde. Pressekompass macht genau das und zeigt also tatsächlich bildlich mit einem Kompass an, was ihr wissen müsst. Wie genau das jetzt funktioniert, darüber möchte ich mit dem Chefredakteur Sebastian Braun sprechen. Hallo Sebastian.
Hallo Theresa.
Hallöchen. Guten Abend. Ja, um jetzt mal bei dem Beispiel Lampedusa zu bleiben, was zeigt da der Kompass konkret auf eurer Seite an?
Also der Kompass, den wir entwickelt hatten Anfang der Woche, das war ja noch, als das erste Flüchtlingsboot gekentert ist. Also die Debatte ist mittlerweile ja schon wieder etwas weiter, aber die Grundpositionen bleiben natürlich trotzdem die gleichen. Also die ewige Frage danach, ob Europa mehr Flüchtlinge einfach zulassen muss oder ob Europas Flüchtlingspolitik so restriktiv bleiben muss. Und natürlich bei Lampedusa auch die Frage, ob Italien das einfach als Problem für sich selbst lösen muss oder ob ganz Europa handeln muss.
Und wie kann ich mir das jetzt bildlich vorstellen? Denn ihr habt ja tatsächlich so einen Kompass auf der Seite. Und was zeigt mir dieser Kompass jetzt an?
Genau, das zentrale Element ist der Kompass und wenn man einen Kompass sich mal vor Augen führt, dann hat man da ja normalerweise vier Pole, Nord, Süd, Ost, West und bei uns sind diese vier Pole ersetzt durch die wichtigsten Debattenpositionen sozusagen und die sind dann auf der Achse, wo zum Beispiel normalerweise West und Ost sich abbilden. Dort haben wir dann die beiden Pro- und Kontra-Argumente, Europas Politik muss restriktiv bleiben und auf der anderen Seite wäre dann Europa muss mehr Flüchtlinge zulassen. Und im Norden und Süden das Gleiche, eben nur daneben mit den anderen Positionen zu Europa muss handeln oder Italien muss alleine klarkommen damit.
Und dann sind auch noch auf diesem Kompass zwischen die Positionen die einzelnen Medien angeordnet, wo man dann Artikel dazu finden kann und jeder dann weiß, okay, im Tagesspiegel steht zum Beispiel was eher in Richtung ganz Europa muss handeln, so ungefähr.
Genau, richtig. Die Pole sind praktisch die Extrempositionen und zwischen diesen Polen verorten wir dann jeden Tag zum Tagesthema eben die verschiedenen Meinungsartikel der verschiedenen Pressepublikationen. Also da können genauso gut deutsche Medien und auch internationale Medien abgebildet werden und in dem Fall, genau, der Tagesspiegel ist relativ weit oben, dass ganz Europa handeln müsse und der Guardian sagt zum Beispiel eher, Mensch, Italien müsste eigentlich erstmal selber klarkommen. Und die Flüchtlingspolitik humanisieren.
Geht es nur, dass auf diesem Kompass tatsächliche Artikel und Positionen angezeigt werden? Oder kann ich auch selber sagen, so, ich würde jetzt auch gerne nochmal irgendwie was dazu sagen und mich da auch einordnen auf dem Kompass?
Genau, also wir entwickeln das Tool immer so ein bisschen weiter und die neueste Änderung ist jetzt ein paar Wochen aktiv und wird auch kräftig genutzt. Man kann also seine eigene Meinung dann direkt auch auf diesem Kompass platzieren in Form eines Kreuzes. Man kann dann zum Beispiel sagen, ich bewege mich eigentlich komplett entgegen der kompletten Pressemeinung oder ich fühle mich irgendwie bei der FAZ heute ganz heimisch. Ich finde die Position von dem Artikel sehr gut und ich kann dann, wenn ich möchte und auch eine Position äußern möchte, auch noch in dem Kreuz einen kleinen 150 Zeilen starken Kommentar hinterlassen.
Genau, und dementsprechend, also wenn ihr jetzt auf die Seite geht, ihr seht dann auch, wer wo sein Kreuzchen gesetzt hat, also wo vielleicht besonders viele Leute sich gerade bei welchem Artikel wohlfühlen sozusagen.
Genau.
Trotzdem ist es ja so, dass auch in so einem Kompass ja nicht alle Positionen und Artikel, die man jetzt zu irgendeinem Thema lesen könnte, da überhaupt reinpassen. Wonach wählt ihr aus?
Also bei uns haben eigentlich die Artikel eine Chance, die auch wirklich nicht nur Thesen aufstellen, sondern die auch Argumente liefern. Also es ist ja sehr leicht zu behaupten, irgendwie, ja, nee, Europa muss dicht bleiben oder Europa muss mehr Flüchtlinge zulassen. Aber wenn der Artikel zum Beispiel auch einen Lösungsvorschlag hat, also die seine These mit einem Argument untermauern kann, dann ist das schon mal ein großer Pluspunkt, dass wir ihn mit reinnehmen, weil wir ja auch einen Mehrwert liefern wollen und nicht nur einfach Phrasendrescherei, die man am Stammtisch auch haben kann. Genau, und danach wählen wir eigentlich aus und wir wollen natürlich auch eine Mischung haben. Wir wollen jetzt nicht jeden Tag die gleichen Zeitungen drin haben, sondern wir wollen einfach auch, wenn es ein Blogbeitrag zum Beispiel zu einem, ja, keine Ahnung, Internetthema irgendwie, da trauen wir dem eine größere Expertise zum Beispiel zu und dann nehmen wir den auf jeden Fall mit rein, auch wenn der vielleicht nicht so eine große Reichweite hat wie jetzt irgendwie Bild.de oder Taz oder Süddeutsche.de.
Und wie viele Leute sitzen dann da und lesen das ganze Internet einmal quer pro Tag?
Also es ist ist so, wir haben ein kleines Team von 5 Leuten, die unterschiedlichste Aufgaben haben. Also der eine ist der Programmierer, der den Kompass schön schlicht und trotzdem informativ hält. Und wir haben ein großes Autorennetzwerk, das mittlerweile auch Europa und weltweit sogar aktiv ist. Also wir haben neulich einen Artikel zu Russland und Greenpeace gehabt. Da haben wir 2 Autoren gewinnen können, die aus Russland für uns berichtet haben und die russische Presse gescannt haben. Und das ist natürlich klasse, wenn wir solche Leute haben, die auch in der Lage sind, die russische Presse zu übersetzen ins Deutsche und auch die Position von russischen Medien zum Beispiel in dem Fall zu bearbeiten.
Das heißt, es ist vielleicht sogar ein ganz schönes Tool, um aus der eigenen Filterblase, die man sonst vielleicht so hat, rauszukommen, weil beim Pressekompass dann also auch mal Leute dazukommen, die eben vielleicht nicht in der Zeitung eben schreiben oder in meinem Verteiler auf Twitter oder sonst was drin sind.
Ja, genau. Also ich meine, natürlich, wenn ich jetzt auf Facebook habe, ich hatte zum Beispiel die Möglichkeit, der FAZ zu folgen und der Süddeutschen Zeitung und so, da kriege ich ja immer alles mit. Aber ich kann halt nicht alles auf einmal lesen. Und insofern habe ich da schon die Möglichkeit, in Kürze sozusagen einen Gesamtüberblick zu bekommen. Und klar, wenn wir Medien haben, die man erstmal übersetzen müsste, wenn man der Sprache nicht mächtig ist, dann hat man natürlich einen Vorteil mit uns, weil wir dann einen Mehrwert liefern, den man sonst nicht bekommt.
Sebastian, cooles Projekt, aber wie funktioniert denn das, dass ihr da von euch auch die Brötchen am Wochenende fürs Frühstück kaufen könnt?
Genau, das ist natürlich eine sehr wichtige Frage in der heutigen Zeit, wo alle Redaktionen klagen, es gäbe zu wenig Geld. Genau, es ist so, dass wir eben zunächst in Kooperationen denken. Wir haben ja mittlerweile eine Kooperation mit Cicero Online und das hilft natürlich uns in puncto Reichweite und auch Informationsaustausch mit den jeweiligen Redaktionen. Aber das langfristige Businessmodell, das würde da über reine, sag ich mal, gegenseitige Verlinkungen natürlich hinausgehen, sondern wir können dieses Tool natürlich auch anderen Zeitungen anbieten als Einbindung auf ihrer Homepage, weil wir dazu auch letztendlich Lesermeinungen abbilden können, die ja auch die Leserbindung sozusagen wiederum stärken. Also das wäre so auf der Presseebene könnten wir verschiedenen Regionalzeitungen zum Beispiel sowas auch anbieten, weil natürlich die Leute, keine Ahnung, jetzt denke ich an den Bodensee, wo ich herkomme zum Beispiel, da will man vielleicht auch über den Horizont rausschauen und hätte gern noch mehr zu bieten.
Na dann würde ich mal sagen, viel Erfolg weiterhin dabei. Und wenn euch das jetzt auch interessiert, wie der Pressekompass nun genau aussieht und wie der funktioniert, dann geht doch einfach mal auf die Seite rauf. Wir haben im Blog zur Sendung trackback.fritz.de auch nochmal natürlich den Pressekompass verlinkt. Und ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Sebastian.
Ja, danke. Schönen Abend und schönes Wochenende. Ciao.
ja so Kuschelmusik. Von Asthma Boy kommt sie und der Song heißt Get Me Away. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mal ins Blog zur Sendung gehen, trackback.fritz.de. Da gibt es nämlich den Download-Link und das nicht nur sogar zu diesem Song, sondern zu dem ganz neuen Werk, dem ersten seit endlich 6 Jahren. Wanderers heißt es. Ihr könnt euch schon mal richtig fett den 3. November im Kalender anstreichen, denn da finden zum allerersten Mal die YouTube Music Awards in New York statt und die werden dann natürlich auch auf YouTube live gestreamt werden. Aber noch hält sich YouTube ziemlich bedeckt über diese Awards. Ich konnte aber der Pressesprecherin von YouTube Deutschland, Munira Latrasch, toller Name übrigens, wie ich finde, zumindest ein bisschen was über die Veranstaltung entlocken.
Dort wird es eine große Bühnenshow geben. Creative Director Spike Jones hat sich bereit erklärt, diese komplette Show auch zu kreieren. Er möchte eine Mischung aus YouTube-Video und Player erstellen, die für alle so sind, als würden sie wirklich in YouTube drinnen sein und trotzdem eine Show sehen, die für alle sehr unterhaltsam ist.
Wie das dann genau aussehen soll, das könnt ihr also nur erfahren, wenn ihr euch die Show dann Anfang November anschaut. So viel ist aber schon mal klar, das soll eine ähnliche Nummer werden wie jetzt bei den großen Awardshows von MTV, was ich wie die eben auch Music Awards oder Video Music Awards, wo also so ein Star nach dem anderen über die Bühne springt und jeder versucht irgendwie auf die Show des anderen nochmal eins draufzusetzen. Pressesprecherin Munira Latrasch hat mir dann am Telefon auch noch verraten, dass aber nicht nur YouTube-Stars auch auf der Bühne sein werden.
Also es werden natürlich hauptsächlich YouTube-Stars vor Ort sein. Es sind natürlich Leute wie Lady Gaga und Eminem und Arcade Fire auch auf der Bühne und treten dort auf. Muss aber sagen, dass viele von den Stars, die auch sind, zum Beispiel Lady Gaga, ist sehr, sehr viel von ihren Fans auch über YouTube bekommen haben.
Außerdem sollen auch von diesen ganzen Stars dann noch Coversongs, Parodien und Fanvideos zu sehen sein. Wer dann zu den potenziellen Preisträgern zählt, ist aber noch nicht raus. Es ist nur so viel klar, es werden Leute sein, die YouTube-Community, also euch, in diesem Jahr ziemlich bewegt haben. Die Nominierten stehen dann ab nächster Woche Donnerstag fest und dann könnt ihr nämlich auch mit abstimmen auf YouTube. Und wie das funktioniert, hat mir Munira Latrasch auch verraten.
Ja, also auf jeden Fall, indem man sich die Videos anschaut, die man gerne hat und die auch rated. Und wir besuchen dann aus den beliebtesten Videos der YouTube-Community welche aus oder aus den beliebtesten Stars.
Die Künstler werden dann auch in verschiedenen Preiskategorien ausgezeichnet werden. Solange das Rennen aber noch nicht gemacht ist, werden die Nominierten also dann noch zusätzlich viele Inhalte bei YouTube online stellen. Das heißt, das wird jetzt eine spannende YouTube-Parade die nächsten Wochen und ihr könnt die ganze Zeit mitfiebern. Also ab nächster Woche geht's los mit der Abstimmung und am 3. November gibt's dann die große Awardshow live bei YouTube zu sehen im Stream. Und wenn es Neuigkeiten gibt rund um den YouTube Music Award, dann erfahrt ihr es natürlich bei Trackback oder im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Rings vibrate out of the ring.
Manchmal lohnt es sich wirklich, sich mal die Statistiken vom Netzmusikportal Jamendo ein bisschen genauer anzuschauen, denn ab und an entdeckt man da doch so ein paar Überraschungen. Und dass Zoe Lila zum Beispiel jetzt da eine riesige Fangemeinde hat, das ist jetzt nicht unbedingt überraschend. Aber was ich schon überraschend fand, war, welcher Song denn da am beliebtesten ist. Das ist nämlich der, den ihr gerade gehört habt, Pop Up, denn der ist nämlich wahnsinnig kurz, gerade mal 1,41. Und wenn man zum Beispiel das Album Digital Guilt mir durchhört, da kann man den ja quasi fast überhören. Aber trotzdem, wenn man ihn dann hört, wirklich ganz, ganz groß.
Fritz. Podcast. Theresa Sickert. Trackback.
Wisst ihr, was das Gute daran ist, wenn es wieder kälter wird und dunkel? Bestes Online-Wetter. Fix den Namen eingetippt und bestätigt und schon ist eine Online-Petition für eine gute Sache mitgezeichnet. Aber wie viele der Leute, die eine Online-Petition mitzeichnen, würden eigentlich dafür dann tatsächlich auch auf die Straße gehen? Mal ein Beispiel. Zur gesetzlichen Festschreibung der Netzneutralität gab es auch eine Petition, die hatte sogar über 70.000 Mitzeichner. Auf der Demo dazu waren dann aber tatsächlich nur eine Handvoll Leute. Und dadurch hat das Ganze natürlich relativ wenig Außenwirkung, dadurch gibt es wenig Druck auf die Politik. Aber man muss das doch irgendwie hinkriegen, dass man die Leute auch mal auf die Straße bekommt, also aus der Online-Welt heraus. Und genau darüber habe ich mit Sergius Sebum von der E-Kampagnen-Plattform Change.org gesprochen, wie das alles funktioniert und wollte als erstes wissen, woran es denn liegt, dass Online-Petitionen zum Teil tausende Mitzeichner haben und zu den Demos dann trotzdem wieder nur ein paar Leute kommen.
Also ich glaube, man muss das ein bisschen in Perspektive setzen. Zum einen sind Online-Petitionen teilweise schon sehr erfolgreich. Das Beispiel Netzneutralität, was wir gerade gehört haben, da gab es ja auch eine andere Petition von Malte Götz, einem 18-jährigen Abiturienten aus Düsseldorf, der gegen die Drosselcom, die Drosselung der Telekom protestiert hat und da 200.000 Unterschriften gesammelt hat, was sogar René Obermann persönlich mitbekommen hat. Und die Telekom hat die Drossel dann ja auch ein Stück weit zurückgenommen. Jetzt war ja die Frage, übersetzt sich das auch in Engagement auf der Straße? Ich glaube ja, denn über die Online-Petition kann man ja die Menschen mobilisieren und sie bewegen sich dann ja auch auf die Straße. Und die Frage ist ja, was wirkt eigentlich auf die Entscheider und die Entscheiderinnen? Und ich glaube, das ist eindeutig die Kombination aus Online-, Offline-, Telefonaten, Sprechen mit Journalisten, Unterschriftenlisten und so fort.
Mir stellt sich dabei auch immer die Frage, warum ist denn Online-Protest an sich auch so scheinbar viel weniger wert als der Protest in der Offline-Welt? Weil irgendwie, wenn da trotzdem ja 80.000 Leute zum Beispiel auf irgendeiner Petition mitzeichnen, dann sind das ja trotzdem Leute, die eigentlich sagen so, ich habe darauf jetzt keine Lust. Warum ist das in der Wahrnehmung immer weniger wert?
Ich gebe dir absolut recht. Jeder einzelne dieser 80.000 Menschen hat sich, glaube ich, ganz genau überlegt, gebe ich jetzt meinen Namen für diese Sache oder nicht. Und ich glaube, das sollte man auch entsprechend ernst nehmen. Ich glaube, ein Stück weit haben Online-Petitionen so vor 10 Jahren vielleicht ein bisschen ihren Ruf erstmal versaut, weil da Online-Petitionen rumgingen wie lieber UN-Generalsekretär, stoppe den Klimawandel. Und da haben dann viele Menschen unterschrieben, weil sie dachten, hey, ich bin gegen Klimawandel. Aber dann hat man schnell gemerkt, dass so eine unspezifische Forderung an jemanden, der auch nicht wirklich eigentlich was ändern kann, zumindest nicht auf Knopfdruck, gar nicht so viel bringt. Da sind, glaube ich, Online-Petitionen heute, wie sie heute gemacht werden, ein Riesenschritt weiter, weil viel speziellere, auch teilweise viel lokalere Online-Petitionen gestartet werden von Menschen, die konkret was ändern. Und wir sehen auch an den Erfolgen dieser Online-Petitionen, dass die ganz anders wahrgenommen werden von den Entscheidern. Teilweise ist es wahrscheinlich schon noch so, dass manche Leute sagen, naja, da hat ja jemand nur geklickt und deswegen ist es natürlich nicht so ein hochschwelliger Einsatz, wie irgendwie auf die Straße zu gehen, speziell bei so einem Wetter wie heute. Aber ich würde da sagen, Moment, die Person hat immerhin, ich meine, man hat immer noch die Möglichkeit, nichts zu machen. Da ist eine Unterschrift unter einer Online-Petition dann schon noch mal einen Schritt weiter. Und vor allen Dingen machen die Leute dann sehr oft auch eine Folgeaktion. Die tweeten das dann vielleicht noch oder gehen auch auf Facebook und teilen es mit ihren Freunden oder rufen jemanden an oder kommen dann nachher tatsächlich auf die Demo. Und deswegen ist natürlich eine Online-Petition häufig nur der Anfang von einem Engagement, aber immerhin der Anfang.
Das heißt also, die Leute, die mal an einer Online-Petition teilgenommen haben, verfolgen dann unter Umständen auch intensiver, was danach noch passiert und setzen sich vielleicht auch anderweitig nochmal ein?
Auf jeden Fall. Also die Daten unserer Plattform zeigen das ganz eindeutig. so ein Klick auf eine Online-Petition ist oft der Anfang eines Engagements. Wir sehen eine Rate von bis zu 70% von Menschen, die sich einmal gesagt haben, ja okay, für dieses Thema gebe ich meinen Namen, die sind sehr häufig dann bereit, auch eine Folgeaktion zu machen. Also wie gesagt, bis zu 70% von Menschen, die einmal eine Online-Petition unterzeichnet haben, machen dann auch eine Folgeaktion, wie zum Beispiel was auf Twitter nochmal posten oder einen Entscheider versuchen anzurufen oder einen Brief schreiben oder irgendwo hinkommen.
Was ist für dich so das erfolgreichste Beispiel, was dir jetzt so untergekommen ist, wo eine Online-Petition also über sich hinausgewachsen ist?
Ja, also das eine Beispiel von Malte Götz hatte ich gerade schon erzählt. Es gibt vielleicht hier aus Berlin das Beispiel, was viele kennen, über die Eastside Gallery. Da war die Initiative Eastside Gallery retten dagegen, dass das letzte große Mauerstück, was intakt ist und dazu auch noch von Künstlern dekoriert worden ist, einfach abgerissen wird und Luxusbauten direkt daneben gesetzt werden. Das haben zum Hochzeit der Kampagne haben 10.000 Menschen am Tag diese Petition unterschrieben und diese Online-Petition war eindeutig zum Beispiel auch ein digitales Sammelbecken für den Protest, weil darüber dann die Menschen mobilisiert werden konnten und auch tatsächlich ja zu den Demos gekommen sind. Wer sich noch daran erinnert, das war im Frühjahr, da sind wirklich mehrere Tausend hingekommen und zwar nicht nur als David Hasselhoff da war. Und gleichzeitig hatte man natürlich das Bündnis Eastside Gallery retten noch ganz, ganz viel jenseits der Online-Petition gemacht. Und somit ist praktisch die Online-Petition an der Stelle sowas wie das digitale Sammelbecken und die Drehscheibe für den Protest, mit dem man dann immer noch mehr machen kann. Aber, das sage ich auch, eine Online-Petition ist häufig natürlich sagen wir, der Anfang des Dialogs. Die Kompromissfindung, die muss natürlich dann stattfinden. Politik ist kein Geschäft von 0 und 1, von Sieg und Niederlage, sondern wenn man sagt, okay, wir sind mit dem und dem nicht einverstanden, dann muss es auch losgehen und dann muss man mit den Entscheidern sprechen und sagen, wo finden wir eine Lösung.
Erleichtert so eine Online-Petition vielleicht auch den Einstieg überhaupt zu Aktivismus, weil man eben schneller oder einfacher erstmal überhaupt damit in Kontakt kommt als früher?
Ja, ich glaube, das ist so. Denn es ist nicht nur viel, viel günstiger als früher mit Zettel, Stift und Telefon Menschen zu mobilisieren und dann auch immer wieder anzusprechen. Man kann sie auch viel, viel besser zu Hause abholen und die Informationen verbreiten sich über das Internet heutzutage auch sehr viel schneller. Und ich glaube tatsächlich, Online-Petitionen sind ein Weg in das Engagement, sicherlich nicht der Ersatz von Engagement im Bereich von, weiß ich nicht, zum Beispiel NGOs oder Parteien oder den klassischen Institutionen der Politik, wie wir sie haben und brauchen. Aber ich glaube, sie treten zunehmend daneben als eine Form von situativer Möglichkeit, sich zu engagieren und zu organisieren.
Kann es trotzdem passieren, wenn man jetzt mal die andere Seite betrachtet, deswegen der jetzt also tatsächlich eine Petition startet und nicht nur mitzeichnet, dass man, weil das eben auch so einfach geht, dann einfach mal eben was schreibt und dabei gar nicht so in Betracht gezogen hat, was für Prozesse sonst noch offline eigentlich ablaufen?
Ja, klar, das kann natürlich sein. Und ich finde, das ist auch in Ordnung. Denn man kann also nicht jeder kann Vollzeitaktivist sein und nicht jeder kann immer über alles informiert sein, was in der Politik so stattfindet. Aber in dem Moment, wo jemand sich entscheidet, sich zu engagieren, finde ich das schon mal einfach erstmal lobenswert. Und das ist, wie gesagt, nochmal, ist das besser als nichts zu tun? Auf jeden Fall. Wenn jetzt jemand eine absolut blödsinnige Forderung stellt, einfach nur deswegen, weil es so leicht war, dann wird er das relativ schnell merken und wird von anderen Leuten schnell darauf hingewiesen werden und diese Petition wird wahrscheinlich dann auch keine 10.000 Unterschriften kriegen. Aber was ich überhaupt nicht verstehe, ist, dass jemand sagt, wenn durch Online-Petitionen wird es ja leicht gemacht, sich zu engagieren, das wollen wir nicht. Da würde ich sagen, hey, Moment mal. Eigentlich müsste es doch so leicht wie möglich gemacht werden, sich zu engagieren.
Eben. Und deswegen einfach weiter fleißig mitmachen und auch vielleicht selber mal eine Petition starten, wenn euch irgendwas stört. Und wenn es eben nicht gut formuliert war, ja, dann geht die Welt auch nicht unter, denn dann hat die Beschwerde im schlechtesten Fall einfach keinen Erfolg. Im Blog zur Sendung trackback.fritz.de findet ihr nochmal ein ausführliches Interview mit Sergio Sibum von change.org. Yeah.
No shit. No shit. No shit. And I made the beat. And I made the beat. No samples. No samples. Very proud. Very proud.
Self-medicated, feeling hell fitted, and I wouldn't give a damn if I never made it. Got a grind hard, I put in work. Sick of OG, so I put in perp, that's how I be. Don't even judge, save all your breath, cause I don't give a fuck. Focused enough to know that this suck. Those that be front are gonna think that this luck. Work in progress, no broken dreams. I don't even know what broken means. How in life in these potent greens, I play the role that I'm supposed to be. I hold the key to my future. Got grown pains, no suture. They know the name and they will, though. Fuck around and make a meal, whoa. Keep trail so. You already know the deal, bro. I kill foe, a legitimate chance. When they throw in bills in advance, and I wouldn't pull a homie, but these beats is getting bodied. All original, no copy. You try, it'll end up sloppy. You need some discipline. This word got motivation. Good vibes always come and go, and it leads to more frustration. So when you on a roll, keep the code like on a roll. Gotta keep it honorable, even when dealing with lots of foes. My mind floats away, I can't control it. Lost in a haze, inhale to my lungs and hold it. And I'm far too deep to fold in, so I'm losing sleep, not focused. Understand that that's real life, do you know what that feel like? That feel like my mind floats away, I can't control it. Lost in a haze, inhale to my lungs and hold it. And I'm far too deep to fold in, so I'm losing sleep, not focused. Understand that that's real life, yeah. Do you know what that feel like? That
I
feel
woke like up. Rapping like hold up, all this music like throw up. Don't show up if you already know that your show sucks. And show enough, that's how it is, that's how it is. Ain't that a bitch, them rappers say that's how I live. Thus I reply, that's out of shit. They acting complacent and I be exactly adjacent to all of that fake shit. Now that there's time wasted, like if you suck from the get-go, I think you should let go. You just getting gassed like a gecko. I guess everyone is forgetful. My check, keep grinding till I get them diamonds on my neck. And I ain't superficial, keep your issue, keep your issue. But really though, I do what I does. You feel me, for real, be what's it to you? Just because I be the illest, you heard that you ain't here before word. Just writing and thinking, a bit of weed and some drinking. But I ain't do it too much, at least with the liquor. With the weed, you know it's what's up. In the end, still don't give a fuck, don't give a fuck, don't give a
fuck. My mind floats away, control it, lost in a haze, inhale to my lungs and hold it. And I'm far too deep to fold in, so I'm losing sleep, not focused. Understand that that's real life, do you know what that feel like? That feel like my mind floats away, I can't control it, lost in a haze, inhale to my lungs and hold it. And I'm far too deep to fold in, so I'm losing sleep, not focused. Understand that that's real life, do you know what that feel like? That feel like that.
Das klingt noch richtig nach alter Rap-Schule, ist aber gemischt mit neuen elektronischen Beats und es ist ziemlich typisch für Juri, einen Typen, der eigentlich aus Weißrussland kommt, zumindest da geboren worden ist, hat dann in Israel gelebt, dann in Kanada und ist dann irgendwann in den Staaten gelandet, von wo er aus heute immer noch arbeitet, lebt und werkt. Und ich finde, es ist ein ganz, ganz fantastischer Track und er hat gerade ein Mixtape draußen, da sind insgesamt 12 Songs drauf, was sich auch von vorne bis hinten richtig gut hören lässt. Das lege ich euch sehr ans Herz, geht also mal ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Da gibt's einen Link dazu. Ihr kommt nicht auf den Punkt, ihr könnt, weil ihr alle immer nur gepampert wurdet, überhaupt nicht mit Kritik umgehen und seid sowieso eigentlich nie zufrieden. So lauten nur ein paar der Vorwürfe, die Nico Rose in einem Artikel auf der Seite von Lead Digital, einem Fachmagazin für die Digitalbranche, in Richtung der sogenannten Generation Y, also den Digital Natives, mal einfach so raushaut. Und was soll das denn? Dachte sich daraufhin die Bloggerin Tine Dingler, vielleicht besser bekannt als Punktefrau. Und wir, also beide Vertreterinnen der Generation Y, haben genau darüber dann gesprochen. Und mich hat zuerst interessiert, was ihr Eindruck ist, wie man so über die Digital Natives wie uns eigentlich denkt.
Ja, also ich glaube, das ist das Bild, was da gezeichnet wird, ist, wir sind eine Generation, die viel wollen, aber wenig geben. Wir sind eine Generation, die unrealistische Anforderungen an Arbeitgeber stellen und vielleicht auch an den Job, den sie mal machen wollen. Wir sind alle höchst vernetzt, verlieren uns aber im Informationswust dessen, was wir täglich so ausgesetzt sind. Und respektieren Erfahrungen und, wie soll man sagen, Know-how unserer älteren Kollegen nicht. Also das ist jetzt mal sehr überspitzt gesagt.
Und wie siehst du dich selber als Teil dieser Generation? Du scheinst dem ja nicht zuzustimmen.
Ja gut, also wenn man von sich selber spricht, dann ist das dann immer so eine Sache, ne? Inwieweit man da objektiv ist oder nicht. Ich würde eher sagen, ich und mein Umfeld, also die Leute, die in meinem Umfeld sind und die auch dieser Generation angehören, die passen eigentlich gar nicht in das Bild, was ich da so sehe. Also wenn wir jetzt mal alleine da an den Punkt oder an den Kritikpunkt kommt, dass wir nicht auf den Punkt kommen, sprich, dass wir dieser Informationsflut nicht gewachsen sind und dass wir tagtäglich konsumieren und uns darin verlieren, dann würde ich sagen, das ist genau unsere Fähigkeit, dass die der Leute, die sich täglich im digitalen Umfeld bewegen, dass genau die Informationen ganz genau filtern können und dass genau die auf den Punkt kommen müssen, weil sonst kämen sie mit dieser Menge an Informationen um sie herum gar nicht klar.
Hast du auch so den Eindruck, dieser Artikel ist auf Basis eben von ganz persönlichen Erfahrungen entstanden, die eben vielleicht in dem Moment auch zugetroffen haben und gestimmt haben, weil er die gemacht hat, aber eigentlich ist das jetzt eine sehr große Verallgemeinerung und irgendwie steckt man gerade alle jungen Leute in eine große Schublade?
Ja, das schreibt er auch so. Also er hat den Artikel geschrieben. Ich will auch gar nicht ihn an den Pranger stellen, aber ich glaube, er hat diese Erfahrung persönlich gemacht. Das ist auch vollkommen korrekt. Was mich halt daran stört, ist, dass man diese persönlichen Erfahrungen nimmt und daraufhin ja Empfehlungen für eine gesamte Generation ableitet. Also das kann so für mich nicht sein und das ist auch nicht die Art, was ich von journalistischen Inhalten erwarte. Also der digitale Wandel, der quasi dem vorausgeht, der krempelt gerade unsere Gesellschaft um und man braucht natürlich jetzt irgendwie, wie soll man sagen, Bezeichnungen und Gruppen und in die man das Ganze einsortieren kann und damit man da quasi auch das Ganze zumachen kann, sagen kann, so, dass die Generation Y haben wir jetzt abgehandelt, die ist jetzt in der Schublade und fertig. Also ich glaube, dass das daraus aus einer Überforderung resultiert, einer Überforderung der Unternehmen, die plötzlich mit den Anforderungen junger Mitarbeiter umgehen sollen.
Hast du manchmal das Gefühl, da sitzen irgendwie noch alte Männer in den Chefetagen, die einfach nicht mehr verstehen, dass sich das Leben und damit also auch die Ansprüche von jungen Menschen einfach geändert haben, dass das aber gar nicht schlecht sein muss?
Also ich bin davon überzeugt, dass das nicht schlecht ist. Anspruchsvoll sein heißt ja auch gegenüber sich selbst anspruchsvoll sein, also einen gewissen Maßstab an seiner eigenen Arbeit, einen gewissen Maßstab anlegen und den auch einhalten wollen. Anspruchsvoll heißt auch immer, dass man sehr, sehr darauf bedacht ist, was man tut. Und ich finde es gut, wenn man sich genau überlegt, wohin will ich, was will ich, wie kann ich das erreichen, was macht mir Spaß, also das ein bisschen zu hinterfragen. Ich glaube, wir sind halt nicht mehr in dem Zeitalter, wo man einen Job einfach nur ausgeführt hat, um Geld zu verdienen. Das ist natürlich irgendwie der Nebeneffekt, aber dieses, man möchte sich selbst verwirklichen, ich finde das positiv. Also solange man dabei, einfach realistisch bleibt. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, ne? Dass man auch als Berufsanfänger weiß, dass man von anderen lernen muss und kann und dass man sich da irgendwie in das Gefüge einsortiert. Aber zu wissen, wohin man will und was man kann, finde ich sehr wichtig.
Es gibt ja durchaus auch ein paar Chefs, wir wollen ja nicht sagen, alle meckern jetzt nur über die Generation Y, die das auch verstanden haben, dass Arbeit vielleicht heute ein bisschen anders aussehen muss. Genau deswegen glaubst du vielleicht, dass also die Leute, die das nicht verstehen, dann auf der Strecke bleiben werden und denen halt eben die jungen Leute dann davonlaufen beziehungsweise gar nicht erst anfangen wollen?
Also das ist ja ganz klar, ne? Also wenn ich da die Augen verschließe, so nach dem Motto, was ich nicht sehe, ist auch nicht da, dann verstehe ich das nicht. Und das sind mit Sicherheit, also das kann man, glaube ich, hieb- und stichfest sagen, die Unternehmen und Personen, die sich nicht mit dem digitalen Wandel beschäftigen, werden auf der Strecke bleiben. Ja, davon bin ich überzeugt, ja.
Ich finde, so eins der ganz zentralen Themen immer bei dieser Generation Y-Geschichte sind vor allen Dingen Macht- und Hierarchiestrukturen. Und viel weniger Leute wollen heute zum Beispiel Chefs werden und haben also viel mehr Lust, also auf Augenhöhe in einem kompetenten Team zu arbeiten. Ich verstehe immer nicht, was ist denn eigentlich so falsch daran?
Ja, generell würde ich schon mal unterscheiden. Also das ist auch einer der Punkte, die ich ja in meinem Blogbeitrag geschrieben habe. Ich würde unterscheiden zwischen Macht und Hierarchie. Das sind unterschiedliche Dinge. Hier wird ja gesagt, wir müssen das Machtspiel lernen. Ich glaube, mit Spielen hat das alles überhaupt nichts zu tun. Es geht darum, wie funktioniert ein Unternehmen. Und da gibt es ja verschiedene Arten von Organisationsstrukturen und wie das Unternehmen im Einzelnen umsetzen, ist letztlich ja denen überlassen. Ich glaube, das, was die Leute heutzutage bewegt, ist, dass Chef sein die Bilder, die sie von Chefs haben, oftmals sehr negativ geprägt sind durch die Erfahrungen, die sie gemacht haben. Ja, das ist, ich glaube, Chefs sind sehr wichtig. Es muss immer jemanden geben, der das Ganze organisiert und führt und leitet. Wie aber diese Leitungs Position mit ihren Mitarbeitern umgehen und inwieweit sie Feedback einnehmen oder auch mal Feedback an den Mitarbeiter geben. Das ist, glaube ich, was ganz Wesentliches, was sich in vielen Unternehmen einfach noch ändern muss. Ich muss halt Feedback vom Mitarbeiter auch aufnehmen können, muss dafür ein offenes Ohr haben, muss aber andererseits natürlich auch Lob oder Kritik äußern, damit derjenige überhaupt seine eigene Arbeit irgendwie einsortieren kann und weiß, okay, da muss ich mich noch verbessern oder hier bin ich gut drin. Also ich glaube, das ist einfach eine Sicherheit, ist wichtig. Sicherheit vermitteln, Sicherheit als Chef vermitteln, dass man weiß, wohin man will, was man mit dem Mitarbeiter vorhat, dass man den wertschätzt. Das sind ja alles so die Punkte, die auch in dem Artikel aufgeführt sind, die dieser Generation Y angeblich ja wichtig sind. Und ich finde, das ist aber abseits, also unabhängig von Generationen einfach ganz wichtig, dass man da wertgeschätzt wird, auch als Person im Arbeitsleben und nicht nur als, sag ich mal, ein Glied in dieser Kette Unternehmen.
Harte Worte. Insgesamt relativ harte Worte. In dem Artikel, den auch Tine dazu geschrieben hat, auf ihrem Blog Punktefrau, da könnt ihr das nochmal nachlesen. Ich habe noch ein bisschen länger mit ihr gequatscht. Das Ganze gibt es auch nochmal im Podcast zu hören und den findet ihr dann nach der Sendung auf trackback.fritz.de. Und noch ein kleiner Rat, lasst euch nicht in Schubladen stecken, denn der digitale Wandel, der hat nun mal dazu geführt, dass wir also ganz anders denken, leben und arbeiten als die Leute vielleicht, die noch nicht in digitales Tarn aufgewachsen sind. Es gibt aber auch eine Menge Leute, die das schon verstanden haben und die diese Schublade Gott sei Dank auch wieder zumachen und dann auch eine berufliche Tür wieder auf. ziemlich sexy Song, wie ich finde. Shaq mit Only Now kommt vom Bad Panda Records Label. Ist eh ein Label, was eigentlich immer einen ganz guten Riecher so beweist für sehr, sehr schöne Musik, die sehr, sehr atmosphärisch klingt, wie das jetzt eben auch. Finde ich, erinnert so ein bisschen an James Blake oder auch The Weeknd. Auf jeden Fall gibt's das kostenlos im Netz zum Runterladen und auf trackback.fritz.de kriegt ihr dann auch den Link dazu.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Jede Woche haben wir einen Blogger privat quasi zu Gast hier in der Sendung, der so ein bisschen über sich und seinen Blog erzählt. Und wir suchen uns da nicht irgendwen aus, sondern wir lassen uns immer den Blogger privat dieser Woche von dem Blogger privat der Vorwoche empfehlen. War jetzt diesmal nicht die Vorwoche, sondern vor 2 Wochen, macht aber nichts. Auf jeden Fall war Lars Engelmann hier und der hat uns Folgendes empfohlen.
Ja, da hätte ich gerne dann textlastig. Das ist von Simon und Falk, die machen quasi Let's Plays, die man sich auf YouTube angucken kann oder anhören kann als Podcast, und zwar von Text Adventure.
Ja, und wenn es euch jetzt ganz genauso geht, dass ihr euch so denkt wie ich jetzt zum Beispiel, bin kein Gamer, hä, Text Adventure? Ja, dann müssen wir das jetzt mal klären und am besten machen wir das direkt mit Simon. Hallo.
Hallo Theresa und hallo liebe Zuhörer.
Ja, wer jetzt vielleicht eben kein Gamer ist, dem muss man, glaube ich, eben vorher erklären, damit man überhaupt über euren Podcast sprechen kann, was denn überhaupt Text-Adventures sind. Und weil du der Experte bist, überlasse ich dir das jetzt.
Ja, das ist ganz interessant, wenn ich das meinen Freunden erzähle, die wissen das auch oft nicht. Es gab ganz früher mal Bücher, da hat man einen Abschnitt gelesen und am Ende stand da, möchtest du dies tun, dann dies auf Seite so und so weiter und möchtest du das andere tun, also eine Entscheidung treffen, lies dort und dort weiter. Und das ist im Grunde dasselbe, nur in Computer. Denn damals, als die Computertechnologie noch nicht so weit war, Grafik darzustellen, naja, da war Text eben das einzige Medium, mit dem man sich das ausdrücken konnte. Und Text-Adventures sind nichts anderes als ein Spiel, ein Computerspiel, welches einen Text darbietet, wie zum Beispiel, du bist in einem Raum, in dem Raum steht ein Tisch und auf dem Tisch steht eine Vase. Was möchtest du tun? Und dann hat man die Möglichkeit, etwas einzugeben. Sowas wie zum Beispiel, nimm Vase. Und dann kommt ein Text, du nimmst die Vase. Und so geht es dann die ganze Zeit weiter.
Und das besprecht ihr dann auch in dem Podcast und kommentiert es aber immer halt auch noch dabei.
Ganz genau. Also es ist ja so, dass in diesen Text-Adventures gerne Rätsel auftauchen. Und naja, wir tun es dann auch manchmal etwas schwer und rätseln dann also live. Und das Schöne an Text-Adventures ist, dass sie eben im Grunde kein grafisches Medium brauchen. Naja, Text, nicht? Das kann man halt einfach auch mal mithören. Und deswegen funktioniert das auch als Podcast.
Ich habe nämlich auch bei euch auf der Seite gelesen, dass das genau der Grund dafür war, dass ihr also gesagt habt, okay, wir wollen einen Podcast machen. Wie kann man das halt eben schön nur mit Sprache? Weil eben eigentlich so ein Computerspiel musst du irgendwie immer sehen, damit du so richtig, ne, mitreden kannst.
Ja.
Und deswegen funktioniert das so gut. Aber das heißt ja auch, ihr spielt eigentlich ganz gerne auch noch andere Sachen. Was spielt ihr denn sonst gerne?
Ja, je nachdem. Also aus Zeitmangel komme ich jetzt zum Beispiel nicht dazu, die neuesten Top-Titel zu spielen. Aber ich finde es sehr interessant, dass die Indie-Szene in letzter Zeit so gewachsen ist. Und da bediene ich mich ganz gerne. Also zum Beispiel Bastion gibt's da oder Teleglitch ist es gerade oder natürlich Limbo oder Fest habe ich noch nicht gespielt. Das steht auf meiner Liste. Ja.
Und GTA hast du aber noch nicht gespielt?
Nee. Ich weiß auch nicht, ob ich das werde.
Aha, okay. Einfach, genau. Weil es ja so eins der Spiele ist, wo gefühlt ja jetzt Menschen sich eingraben zu Hause und nicht mehr rauskommen, ja. weil sie es jetzt ganz dringend spielen müssen.
Das stimmt. Also das wirklich jeder spielt das. Aber ich hatte zu GTA persönlich noch nie ganz so dolle den Bezug. Ja.
Wo kommen eigentlich die Text-Adventures her, die ihr bei Textlastig spielt? Also wo überhaupt? Also sucht ihr im Netz einfach irgendwo und sagt dann so, oh, diese Woche machen wir jetzt mal Spiel ABC. Wo kommen die her?
Also noch kurze Historie. Die Grundidee von Textlastig kam aus Big Bang Theory. Da spielt der Sheldon Zork. Zork ist eines der ersten Text-Adventure. Und das haben wir auch gespielt. Und es gab ja wirklich mal eine Zeit, in der Text-Adventure so richtig
der Shit
die heiße Ware waren. Ja, also so richtig, wow, toll. Und das Zork haben wir auch schon angespielt. Aber es gibt eine Szene, und zwar nennt die sich Interactive Fiction. Und die gibt es auch in Deutschland, und deswegen gibt es auch Spiele in Deutsch, die auch aktuell produziert werden, allerdings dann eben kostenlos zur Verfügung stehen, von Hobbyautoren sozusagen. Und die nehmen wir uns zumeist vor, denn die meisten professionell produzierten Text-Adventures sind in Englisch. Und wir haben bei Zork festgestellt, es ist echt schwer, simultan zu übersetzen.
Ja, ja.
Und das dann auch zu verstehen. Und vor allem, das ist ja eine gehobene Sprache meistens. Und da müssen wir dann auch gerne mal nachschauen im Wörterbuch. Ja, und das ist etwas träge, wenn man dazuhört.
Okay. Naja, ja. Gut. Damit würde ich auch gerne sagen, kommen wir schon zur nächsten Runde, und zwar zur Kurzfragerunde.
Ja, gerne.
Gut. Der oder das Block?
Das Block.
Kaffee oder Tee?
Ich Tee mit Milch, und der Falk, der trinkt gern Espresso.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Facebook und Twitter und auch ein bisschen E-Mail. Ja.
Windows, Linux oder OS 10?
Ich bin Windows und der Falk ist Mac.
Wie viel Facebook, Twitter, Google Plus Accounts habt ihr insgesamt?
Also 7 bis 8 jeder. So, ja.
Hardcore oder Casual Gamer?
Ja, wie schon gesagt, aus Zeitmangel eher so Midcore oder Casual. Ja.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Eher unverschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Freiheit.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge oder eure Einträge später nochmal hörst?
Also ich bin viel netter im Internet unterwegs, als ich real bin. Und ja.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Alte Sitzungen vom letzten Browser beenden.
Und was ist das nächste Blog oder vielleicht auch wieder ein Podcast, den wir in der nächsten Woche vorstellen sollen?
Also zum einen gäbe es da den Bildsprache-Podcast, der ist wirklich ganz toll. Und ich weiß nicht, wenn ich noch einen zweiten nennen darf, dann würde ich die Schreibdilettanten empfehlen.
Was machen die Schreibdilettanten?
Das sind zwei, ich glaube, das sind sogar Lehrer, und die schreiben sehr gerne in ihrer Freizeit und reden über die Themen, die es dabei zu beachten gilt. Und das Tolle ist aber, dass diese Themen auch gerne auf Grafik oder andere Projekte bezogen werden können, denn das sind so allgemeine Themen wie motiviere ich mich, wie versuche ich die Motivation nicht zu verlieren, wie gehe ich an ein Projekt ran, die Planung und das hin und her. Also es gibt auch schreibspezifische Themen, aber die Themen sind sehr interessant, und diese beiden Typen sind so sympathisch. Also wenn man merkt, dass jemand Spaß an etwas hat, dann bei denen. Ja, das ist hervorragend.
Und das ist auch ein Podcast.
Das ist auch ein Podcast, die Schreibdilettanten.
Alles klar. Ja. Wir hatten nämlich schon mal die Mikrofondilettanten, dann können es ja bald die Schreibdilettanten werden. Ich bin gespannt.
Passt dann ins Konzept, ja.
Und eine Frage habe ich jetzt noch, die sich aus der Kurzfragerunde ergeben hat. Warum bist du im Internet netter als sonst?
Naja, ich meine, zum Beispiel rutscht dann ja auch mal privat so das ein oder andere Schimpfwort raus. Ich will es jetzt nicht sagen, aber das ist es eben, ja. Ich will es jetzt eben nicht sagen, ja, weil ist ja öffentlich. Und genauso ist es beim Podcasten auch, oder auch wenn man irgendwas im Internet schreibt. Das ist, also ich persönlich überlege dann zweimal, ob ich jetzt, sagen wir, meinen Hemmungen freien Lauf lasse. Ja.
Okay. Habe ich dir sonst noch vergessen, irgendeine wichtige Frage zu stellen?
Du könntest fragen, ob die Leute mehr Text-Adventures spielen sollten.
Sollten die Leute mehr Text-Adventures spielen?
Ja, ganz dolle, weil sie genau wie beim Lesen ja nicht die Bilder im Kopf entstehen. Und meine persönliche Forderung wäre, sie sollen auch mehr Text-Adventures entwickeln und sich auch ein paar Gedanken über neue Medien machen, wie zum Beispiel eben so Tablets oder hier Kindle oder so. Also ich denke, da wäre viel Potenzial da.
Okay, also alle Spieleentwickler, die gerade zugehört haben, Simon und Falk von Textlastig wünschen sich ganz dringend neue Text-Adventures. Und damit bedanke ich mich sehr bei dir.
Ja, wir bedanken uns sehr. Das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Mach's gut. Ciao.
Tschö.
dancing. She danced on her own. She keeps dancing. She danced on her own.
So klingt also eine Band, die gerade von allen Musikkritikern von vorne nach hinten, von unten nach oben, von links nach rechts total durchgefeiert wird für ihren tollen Pop, Indie, Pop, was auch immer Sound. Die Choirs sind das aus Leipzig, She Keeps Dancing, habt ihr gerade gehört. Und sie werden noch mehr von ihrem ganzen Können zu Christoph Schrag bringen, zu Unsigned, der Show für Bands ohne Plattenvertrag. Denn da sind sie schon häufiger gelaufen. Jetzt haben sie aber ihren ersten eigenen Plattenvertrag. Da werden sie ein bisschen drüber plaudern und halt auch mal in das erste Album reinhorchen, das tatsächlich mit Plattenvertrag entstanden ist. Morgen ab 18 Uhr bei Unsigned ist es dann soweit, die Choirs sind zu Gast. Solltet ihr unbedingt einschalten. Und damit bin ich auch schon wieder am Ende von Trackback angekommen. Die Show mit Internet und so ist jetzt vorbei. Ich verabschiede mich mit einem allerletzten Netzmusik-Song von euch. Und wir sehen uns im Netz und hören uns im Radio. Back to the darkness, the threshold people.
And now 12 long hours before the sun will rise and drive them back to darkness.
Our chance. Only light will they see us? For in the daylight we are not seen.
Von fritz.de.